Wir haben heute Nehemia 3. Der Bau der Stadtmauer und die Liste der Bauleute. Nehemia, Sie finden ihn wieder. Er steht ganz so am Ende der Geschichtsbücher. Das ist einmal die einfache Einteilung der Geschichtsbücher. Dann kommen die dichterischen Bücher, die poetischen Bücher, die Psalmen und Hiob und so weiter, Sprüche. Übrigens, die Sprüche sind ein tolles Buch. Ich habe da gerade bei meiner fortlaufenden Bibellese die Sprüche gehabt. Das war also enorm. Lebensweisheit. Ganz, das müsste man mit jungen Leuten eigentlich so durchgehen. Und jetzt kommen wir Nehemia 3. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Schön, die Bezeichnung von Brüder ist hier schon alt in der Bibel. Die Brüder, da denkt die Bibel nie, ich darf das mal ganz derb sagen, an Geschlechtssymbole, wie die Feministinnen meinen. Sondern es ist immer die Brüderlichkeit gemeint. Wie bei der Woche der Brüderlichkeit sind die Frauen nicht ausgesperrt. Das ist das Verrückte am Feminismus. Aber man kann es natürlich so treiben, wie dann, dass man sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Menschinnen und Menschen oder so. Da gibt es einen Haufen Wörter, die sind natürlich nie geschlechtssymbolisch gemeint. Dass Bürger heute schon weiblich dekliniert wird, ist ein Unsinn, weil früher die Bürger wie die Menschen oder die Einwohner eines Landes, heute muss man sagen, es gibt Einwohnerinnen und Einwohner. Es war immer, früher waren das Worte, die natürlich nicht spezifisch männlich waren, aber das wird wahrscheinlich alles auch noch kommen. Das Wort Brüder war im Neuen Testament immer so gemeint, dass die Frauen mit eingeschlossen waren. Aber wenn das natürlich nicht mehr klar ist, dann machen wir halt Hilfe für Schwestern und Brüder bald auf. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Daneben ihnen bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Sena. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihnen baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Neben ihm baute Zadok. Soll ich es runterlesen? Sagen Sie, warum steht sowas in der Bibel? Das gibt's doch nicht. Ich werde verrückt. Nee, was ist hier los? Ich war ein Schüler und ging damals in den schönen Jugendgottesdienst mit Theo Sorg. In der Leonhardskirche in den 50er Jahren. Unheimlich lang her. Der hat eine Predigt gehalten über diese Liste, die vergesse ich nicht. Wie die nebeneinander bauten, einer neben dem anderen. Das, was wir in der Christenheit nie erleben, da erleben wir immer Konkurrenzneid und Eifersucht und Spannungen. Und das ist hier so wunderbar. Und darum ist das Lesen dieser Namen eigentlich notwendig. Eigentlich müsste man jetzt alle Namen sich auf der Zunge zergehen lassen, weil das geistliche Personen waren. Und das müsste wie ein Schrecken über uns fallen. Warum ist das so, dass wir nicht in einer großen Weite das heute sehen, wie in Stuttgart, da sind die Hauskreise und die Eidlinger, und der Marburger Kreis, und da sind die Pfadfinder und die Süddeutsche Gemeinschaft, und da ist die Gemeinde Gottes in der Olga-Straße. Alle bauen miteinander an dem einen großen Ziel, dass Gottes Reich gebaut wird. Liebe Freunde, das ist heute Abends Thema. Und ich lese es nicht vor, weil ich nicht einen Kasper machen will, aber es ist keine Kasperei. Denn wenn wir einmal das lesen, was die hier tun, dann fällt uns auf, dass wir uns schwer versündigen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Ihnen auch erzählt habe, wie ich in Indien das große Erlebnis hatte bei der Konferenz, wie mein Freund Sibi Samuel dort ein Referat gehalten hat. Das war der, den wir einmal, ich hatte mal in einer anderen Sache erzählt, wie er hier uns besucht hat mit seiner dünnen Decke und dort gesprochen hat, warum man Hindus missionieren muss bei einem kirchlichen Werk. Und dieser Sibi Samuel hat dort unten über Kooperation der Christen, über Zusammenarbeit gesprochen. Das war ja wichtig, da waren 70 verschiedene Missionswerke beieinander in der Stadt Pune. Und haben sie überlegt, wie können wir besser zusammenarbeiten. Und er hat am Anfang so klar gesagt, und es ist meine Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr diesen Inder auch nach Deutschland holen können, dass er uns das Wort Gottes auslegt, weil diesem jungen Mann Gott große Gaben geschenkt hat. Dass er sagte, Zusammenarbeit ist bei Christen nie ein organisatorisches Problem, sondern geistliches. Hat man das hier noch nicht besprochen? Dann möchte ich es nochmal ausführen. Wir hatten es in unserem Mitarbeiterkreis bei unseren Einrichtungen Hilfe Brüder und christliche Fachkräfte ausgiebig besprochen. Also etwa, dass die Jungen mit den Alten arbeiten können. Oder dass man in einer Gemeinde am gleichen Strang zieht, dass man voneinander weiß, dass das Hand in Hand geht. Das ist nie ein organisatorisches Problem, überhaupt nicht. Denn da kann man alle möglichen Sitzungen veranstalten und alle Kanäle der Information schaffen. Die Frage ist, ob die Menschen so vom Geist Gottes bewegt sind, dass sie zusammenarbeiten. Und deshalb meine ich immer wieder, dass wir heute viel zu viel uns schon absitzen in Gremien und Sitzungen und auch viel zu viel planen. Was uns fehlt, ist, dass wir Leute sind, die sich von Herzen danach sehnen, den Bruder zu finden in den anderen Kreisen oder die Schwester. Dass wir uns in Stuttgart regelrecht freuen und sagen, das interessiert mich, wenn ich am Samstag bei der Evangelisationsschulung bin oder morgen, wenn wir in der kalten Stiftskirche zur halbenstündigen Gebet sitzen und dann kommen die rein. Wo gehört er hin? Ach, der kommt von den Altpietisten. Und da kommen von den Navigatoren. Und dann kommen die Koreaner. Wir sind ja gar nicht viel, wir sind 20 Leute, wenn es hochkommt. Aber dass da die Koreaner immer kommen, von der kleinen koreanischen Gemeinde, die das wollen und suchen die Bruderschaft. Und die sagen, wir wollen auf das eine Ziel miteinander losgehen. Unter Christen ist das das Allerschönste eigentlich. Dann ist das auch gar keine Konkurrenzsache, die uns dann irgendwo umtreibt, dann denken wir auch nicht, dass jemand abwirbt oder so. Es gibt ja immer noch ein paar, die zu mir sagen, sie gehören nicht richtig hier, weil sie nicht richtig hier wohnen, wie wenn wir je einen gefragt hätten. Wo wohnt? Oder nach ihrer Kirchenmitgliedschaft oder irgendetwas. Sondern was uns wichtig ist, dass wir miteinander das Reich Gottes bauen. Und das treibt mich auch und erfüllt mich immer wieder, wenn ich in der Welt die Brüder suche. Da kommt schon beim Josef so eine schöne Stelle, wo ihn da einer fragt, als der Josef unterwegs war mit seinem Rucksack mit Brot und Käse, wo willst du denn hin? Da sagt er, ich suche meine Brüder. Denn das ist so stärkend, so ermutigend, wenn man sie trifft und weiß, wir gehören zusammen. Ganz gleich, wie wir auch Dinge verstehen, und meinen. Der eine hält die Feiertage etwas anderes vielleicht, das sind die Freunde der Adventisten. Und trotzdem, wenn wir gemeinsam die Sache Jesu suchen, könnte es vielleicht einmal werden, dass wir auch mit den Adventisten besser zusammenarbeiten. Voraussetzung ist, dass wir uns nicht mit den Nebendingen für wichtig ansehen. Das sind oft auch die Tauffragen oder was sonst. Sondern dass wir sagen, lasst uns das Gemeinsame suchen, nämlich das, was uns Jesus heute aufträgt. Und das ist ganz bestimmt das, dass wir unserem Volk das Evangelium von Jesus predigen. Und da wollen wir zusammenarbeiten. Warum gibt es unter Christen so viel Profilierung, so viel Eifersucht, auch so viel Eigenes? Also, Sie kennen das auch, wie Leute ganz toll dann die Punkte bringen und sagen, ja, also das ist ganz wichtig. Und wenn du nicht diese Taufe nach diesem Ritus vollzogen hast, dann ist das alles nicht. Leute hier im Bibeltraining gehabt, die sich von uns mit bitteren Worten getrennt haben, wegen unserer Taufpraxis. Ich respektiere das, dann müssen wir es wissen. Mir tut das immer weh, Wenn wir uns trennen und wenn wir nicht sagen, ich freue mich auch an den Baptisten und halte ihre Praxis der Taufe für sehr wohl erwägenswert. Aber es wird schwierig, wenn wir uns einander die Bruderschaft absprechen, wegen unserem verschiedenen Verständnis, das wir haben. Da gibt es Fragen des Abendmahls. Es gibt auch Fragen, die uns trennen. Ich meine, die Frage, die uns heute trennt, ist ganz bestimmt dort, wo jemand leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das steht nämlich schon im Neuen Testament drin. Wenn jemand leugnet, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, ist Gottes Sohn, dem sollen wir nicht Gemeinschaft haben. Es sind einige klare Punkte genannt. Es sind auch Punkte genannt, wo im ethischen Verhalten, in Lebensgewohnheiten, wir brechen sollten, Leute unter die Gemeindezucht stellen. Das ist in der Bibel alles geregelt. Aber in den anderen Fragen gibt es auch einen großen Spielraum, weil Jesus etwa die Tauffrage uns nicht völlig klipp und klar mit Jesus' Worten geklärt hat. So wie man in der Bergpredigt doch manche Dinge sehr klar weiß. Wo der Ehebruch beginnt und wo der Mord beginnt im Hass gegen den Bruder. Leider hat Jesus zur Taufe so nicht gesprochen. Auch Paulus hat über die Taufe und die Praxis der Taufe, ich darf das sagen, nach meinem Verständnis, es eben nicht so eindeutig geklärt. Deshalb sind hier Fragen offen und da sei jeder seiner Meinung gewiss. Und da gibt es auch ein paar andere Fragen. Wir freuen uns, dass wir Vegetarier unter uns haben, aber dass die nicht das Vegetarische so sagen, dass sie sagen, jeder, der Würstchen isst, ist unheilig. Und das ist nicht aus Glaubensgründen, sondern aus Gesundheitsgründen sagen. Wir müssen da aufpassen, das gibt es ja schon beim Paulus in diesen Fragen, dass nicht eine Trennung kommt. Hier haben sie auf ein Ziel gearbeitet und das ist auch uns wichtig, gerade im Blick auf diese Evangelisation wieder. Und ich hoffe, dass Sie einen Blick bekommen und sich freuen und sagen, das ist mal wieder so schön bei der Allianz-Gebetswoche. Man war wieder mit den anderen zusammen. Man hat sie gefragt, wo kommt er her? Wann treffen wir uns sonst mit der Heilsarmee? Das sind doch unsere Leute. Oder wann treffen wir uns mit den Bethesda-Schwestern von den Methodistenkirche oder von der Freien Evangelischen Gemeinde oder wo sie jetzt herkommen, die Hauskreise und die anderen Gruppen. Ein Ziel hatten diese und darum bauten sie untereinander. Und sie hatten nicht ihren Kopf und nicht ihre Ideen, sondern irgendwo waren sie von der gemeinsamen Aufgabe gepackt. Das ist ein Geheimnis. Wir sagen, das ist eigentlich eine Erweckung. Wenn die Leute so wach werden und plötzlich das eigene zurückstellen und das Gemeinsame suchen, das wünschen wir ja immer wieder. Und es bewegt auch mich im Gebet sehr, Herr, gib uns noch einmal in unserer Stadt eine Erweckung. Ich denke, wenn die Christen, jedenfalls die, die ganz in der Bibel leben, wenn die bloß das gemeinsam wollten, wäre das so ein machtvolles Zeugnis für unsere Stadt. Und zwar, wenn wir gemeinsam das Wichtigste tun, nämlich Jesus verkündigen und das Evangelium weitersagen, das sind schon besondere Gelegenheiten. Und ich will auch heute wieder die Gelegenheit gern benutzen, Sie zur Mitarbeit einzuladen. Auch wenn Sie nicht an der Schulung teilnehmen können, dann füllen Sie das aus und stellen Sie sich zur Verfügung zum Einladen in irgendwelchen Straßen Stuttgarts dann, dass man von Tür zu Tür geht und Menschen einlädt. Das wäre wieder so wichtig. Es werden nicht viele sein, die mitmachen. Ich weiß nicht, in wie vielen Stuttgarter Gemeinden da mitmachen. Die Freikirchen werden sehr stark dabei sein. Auf unseren Landeskirchen wird es immer wenig sein. Der CVM und der offene Abend wird mitmachen. Aber da ist so wichtig, dass wir uns zur Verfügung stellen und die Gemeinschaft suchen. Für uns ist die landeskirchliche Grenze hier gar nicht wichtig. Das ist für uns noch nie die Grenze gewesen, sondern für uns ist wichtig, wie einer zu Jesus steht. Und dann wollen wir mit ihm das große Ziel bauen. Passen Sie mal auf, dass alle großen Missionen nie Missionswerke von Kirchen waren, sondern immer über die Kirchenmauern hinausgingen. In der Basler Mission waren doch nicht bloß Lutheraner drin, da waren doch genauso die Reformierten drin. Und draußen vor Ort haben sie ja auch anfangen müssen, mit Baptistischen zusammenzuarbeiten. Und gerade die Missionen haben das in meisterhafter Weise immer gekonnt, dass sie die verschiedenen Leute mit reingenommen haben und sie mit zum Dienst genommen haben. Wir werden jetzt einen Entwicklungshelfer in der nächsten Zeit aussenden, der von der Gemeinde Gottes kommt. Das sind die Freunde, die in der Olga-Straße ihre Versammlungen haben. Das sind die Mühlheimer. Mit denen sind wir ein Herz und eine Seele im Dienst. Wir haben bloß Schwierigkeiten, wenn einer seine Sonderlehre so beherrschend bringt, dass er sagt, nur wenn du Zungen redest, dann bist du wiedergeboren und hast den Heiligen Geist. Da geht's nicht mehr. Da passen wir auf. Denn da wird irgendetwas vorgeschoben, was so in der Bibel nicht steht. Also das gemeinsame Ziel, das Hören auf den gemeinsamen Auftrag, das ist so wichtig und das ist eine Wirkung des Geistes Gottes gewesen damals, wie sie alle nebeneinander bauten. Und jetzt habe ich drei Punkte aufgeschrieben. Zuerst einmal, die Familien sind wichtig. Da wird verschiedentlich erwähnt, dass sie auch die Familienmitglieder mitgemacht haben. Da kommen einmal die Töchter vor, die geholfen haben. Oder im Vers 10 heißt es, dass die dann gegenüber dem Haus gebaut haben. Da sehen wir direkt, wie das Haus in der Nähe offenbar der zerstörten Stadtmauer stand. Und ich finde das einmal schon schön, wenn das zum Ausdruck kommt. Sie haben genau gewusst, warum sie es tuten. Sie wollten ihr Haus schützen, das war ihnen wichtig. Aber sie waren nicht so selbstsüchtig, dass sie gesagt haben, ich baue nur mein eigenes Häuschen und die Mauer drumherum, sondern sie taten das miteinander, aber auch für ihr Haus. Es war ein Familienunternehmen und verschiedene Familien arbeiteten zusammen. In der Bibel spielt das eine große Rolle, dass die Familien ja auch für das Reich Gottes wichtige Einheiten sind. Wir sollten ein paar Gedanken da doch wenigstens noch drüber machen. Familien sind entscheidend wichtig. Sie haben in ihrer Heimatfamilie wahrscheinlich auch schon viel mitbekommen. Die Hausandacht, die Mutter, die ihnen die biblischen Geschichten erzählt hat, das gemeinsame Gebet, der gemeinsame Gang zum Gottesdienst hat sie doch ungemein geprägt, die christlichen Gedanken, die im Elternhaus da waren. Und gerade manche unter uns, die sagen, ich habe das nie mitbekommen, die beneiden sie ja dauernd darum. Und den jungen Leuten möchte ich sagen, gründet christliche Familien. Das ist was ganz Wunderschönes, wenn Vater und Mutter miteinander beten, mit den Kindern, vor ihren Kindern. Und wenn sie auch in Gegenwart ihrer Kinder sagen, vergib mir, das war falsch, was ich gesagt habe. Was Wunderbares, wo man im Lichte Jesu auch Schuld erkennt und bekennt. Familien sind ein großer Schatz. Im Epheserbrief wird das gesagt, dass das ein Bild ist für das, was Jesus mit der Gemeinde hat, das Verhältnis der Männer zu ihren Frauen. Sie sollen in den Frauen das beste Stück Gottes erkennen, das ihnen geschenkt ist, die beste Gabe. Und die Frauen sind ja so lieb, dass sie allem Augenschein zum Trotz das auch bei uns tun. Also, ist ja schön, aber dass wir das einfach so, dahinter schüttelt einer mit dem Kopf, das gibt's doch nicht. Also, aber das Wunderbare ist doch, dass wir einander so erkennen dürfen und in dem Herrn uns lieben und in dem Herrn uns annehmen und dem Herrn danken für das, was er uns geschenkt hat. Ich möchte natürlich immer hinzufügen, für die, die allein durchs Leben gehen, ist nicht die einzige Form. Und nicht so, dass man sagen muss, ich bin benachteiligt. Das glaube ich nicht, weil Gott in seiner Führung sie anders führt und ihnen viele Möglichkeiten schenkt, gerade die Beispiele in der Bibel von denen, die als Unverheiratete gedient haben, waren immer solche, die noch mehr in der Lebensfülle standen als unsere oft schwer geplagten Mütter, die unheimlich unter ihren Aufgaben in Anspruch genommen sind. Deshalb ist das nicht so, dass man da etwas weniger wert sei. Das ist auch wirklich anzumahnen, wenn in unserer Mitte irgendetwas an Diskriminierung hier da wäre. Ich möchte das nicht für möglich halten, aber sonst weist uns darauf hin. Denn in der Bibel ist es so, dass Gott alle gesegnet hat, in die Weite geführt hat, und man könnte all die Frauen nun aufzählen. Es war dann eben nicht so, dass an dem der Wert einer Person gemessen wurde. Aber die Familien sind heute in besonderer Gefahr, und das ist ausschließlich eine Sache, die uns Väter angeht. Weil die Not der Familie ganz bestimmt von den Vätern herkommt. Ich glaube, biblisch ist es falsch, wenn wir die Aufgaben der Familie den Müttern überlassen. Ich habe es zwar auch so gemacht, weil ich sage, die macht sowieso besser. Aber die Sache ist, dass wir Väter der Kopf der Familie sein sollten. Und das ist nie so, dass wir dann oben der Diktator sind. Das meint die Bibel nicht. Ihr Kopf ist nicht ihr Diktator in ihrem Leben. Sondern dass unsere Frauen froh sind, wenn wir Verantwortung in der Familie wahrnehmen. Und da ist noch viel zu tun, auch fängt das an mit der geistlichen Verantwortung. Der Vater ist der Hauspriester und hat die Verantwortung auch für den geistlichen Stand seiner eigenen Frau und seiner Kinder. Und da muss er sehr wohl da sein und die Verantwortung wahrnehmen. Die Häuser hier, die hier geschützt wurden, das ging nicht bloß um den Besitz, sondern hier ging es auch darum, dass dieses Jerusalem durch lauter Hausgemeinden sich bildete. Und wir sehen es in der neutestamentlichen Gemeinde, wie die sich sammelten in Wohnungen, in den Hausgemeinden. Auch das ist in unserer Stadt Stuttgart sicher schön, dass da viele Häuser noch sind, wo der Name Gottes am Morgen angebetet wird. Und wenn Sie einigermaßen singen können, dann singen Sie morgens. Und wenn Sie allein sind, singen Sie, dass das Gotteslob erschallt in unserer Stadt, Gott zur Ehre. Aber das ist mir wichtig, auch noch einmal an die Ehe zu erinnern, weil die Ehe ein ganz besonderer Platz ist, wo Gott zwei Menschen zusammenführt. Und darum kann ich Ehe nicht anders verstehen als ein geistliches Zusammenkommen von zwei Menschen, die ihren Dienst miteinander sehen. Das ist wunderbar, wie auch etwa, wir hatten ja am Samstag wieder die Trauung gefeiert von unserem Kirchenpfleger. Ich hörte erst heute, dass es nicht abgekündigt wurde. Stimmt das, am Sonntag? Nicht abgekündigt wurde. Das ist ein Skandal. Wir haben es extra dem noch aufgeschrieben gehabt, also am Sonntag vor 8 Tagen. Ja, wo soll das abgekündigt werden? Die Ehe ein solches Stück ist, wo Menschen wieder erkennen, er hat mich geschaffen als Mann und Frau und ich darf nun miteinander diesen Weg vor Gott gehen und mit Gott in der Bejahung. Ich sehe auch in der ganzen Ehefrage hauptsächlich ein geistliches Problem, ob Eheleute das heute erkennen. Ich sehe da gar nicht das Problem der Aufklärung und der Eheschulung, sondern vielmehr, ob ich meinen Ehegatten geistlich nehmen kann als eine Gabe Gottes. Dass der schwierig ist, klar, es gibt nur schwierige Menschen, aber gerade so als Gabe meines Lebens und in der ganzen Andersartigkeit, kommen Leute und sagen, mein Mann, der ist so schwierig und so komisch und so, das ist sicher. Aber hier ist die große Gabe, Gottes wird nur empfangen. Und das ist auch mal wichtig, dass wir an dieser Stelle das betonen. Und nun kommt mein zweiter Punkt, das gemeinsame Planen. Wenn nur einer von denen an seinem Platz nicht gebaut hätte, wäre eine Lücke gewesen und das ganze Werk wäre umsonst gewesen. Man musste sich bei dem Unternehmen darauf verlassen können, dass jeder an seinem Platz baut. Eigentlich ist das ein verrücktes Unternehmen. Das kann man organisatorisch gar nicht überwachen. Dass wirklich überall das gleichzeitig geschieht, das kann immer nur Gottes Geist machen. Und dieses grandiose Bauwerk geschieht in seiner Gemeinde. Das sind Leute, von denen wir gar nichts wissen, und sie arbeiten für den Herrn. Und sie hören auf die Weisung Gottes. Im Philipperbrief steht das Wort, sie sehen alle nur das Ihre. Das sagt Paulus von den Mitarbeitern damals in der urchristlichen Gemeinde. Alle suchen das Ihre und nicht das, was Christus Jesus will. Das ist so schwer, dass das schon den Paulus umgetrieben hat. Und Sie sollen heute Abend einmal in ihrem Leben selber frei werden, zu sagen, ich will das suchen, was Jesus von mir will. Und da möchte ich dabei sein. Die Aufträge und die Dienste, was will er von mir? Und wenn Sie sich überlegen, gehe ich am Samstag dahin oder was mache ich? Wir passen immer wieder auf, dass wir ihnen nicht eine Fülle von Diensten auflegen. Dass wir nicht sie jeden Sonntag anflehen und sagen, hier muss man es tun und dort. Ich halte mich sogar zurück mit irgendwelchen zu Herzen gehenden Opferaufrufen oder so. Sie sollen geistlich wissen, was sie Gott will. Und was will er von mir? Und wo soll ich meine Zeit einsetzen? Lassen Sie sich nie bedrängen von denen, die Sie mit so billigen Tricks bedrängen und sagen, du musst dort mitarbeiten, hier mitarbeiten. Aber ich bin so dankbar, dass wir so eine schöne Gruppe haben, die nachher noch da bleibt zum Chor. Und nur meine Hochachtung vor den Sängern war es, dass wir auf diese schwierige Zeit von 19 Uhr vorgerückt sind. Ich weiß, welche Tücken das hat. Aber die Hochachtung vor denen, die einfach sagen, ich diene dem Herrn. Und hier braucht er mich. Und das gehört zu unserem Gottesdienst, das gesungen wird. Und dann mache ich eben mit, solange ich singen kann. Kommt die Zeit, wo wir nicht mehr singen können, weil die Stimme nicht mehr mittut. Wollen wir tun und auf das Ziel sehen und mithelfen. Und da gibt es viel bei unseren Gemeindebriefen. Was sind 40 Bezirke sind sicher unbesetzt. Und das ist seit 17 Jahren, seit ich da bin. Wir schaffen es irgendwo nicht, dass so alles abgedeckt wird. Aber vielleicht sagen manche, ach, dann helfe ich doch noch, wenn das im März wieder kommt. Bloß, dass man mit dem Notizenzettel in die Häuser geht und einlädt und noch ein Blatt bringt und den Leuten einfach einen Gruß sagt. So was Schönes, wenn man sich dort rufen lässt und sich erwecken lässt vom Dienst. Ein jeder sah auf seinen Weg. Sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus Jesus ist. Und dann ist interessant, was das für Leute waren. Es sind Leute, die eigentlich zum Bauen gar nicht geeignet waren. Als wir da im Herbst noch in unserem Dobelgarten bauten, wir sind jetzt sehr aufgehalten durch so einen blöden Nachbareinspruch, aber da war ein Kinderarzt dabei und ein Fabrikant und ein Studiendirektor und war ganz interessante Gesellschaft. Es ist eigentlich so schön, dass man gerade in solchen Arbeiten anpacken kann. Wir haben das auch erlebt, wenn wir miteinander Wohnung gerichtet haben. Ich habe mich neulich gefreut, wie ich irgendwo hinkam in eine Wohnung und dann erzählt da einer und sagt, jetzt haben die und die aus dem Bibeltraining haben mir meine Wohnung geweisen und die haben mir meine Vorhänge hochgemacht. Was wunderbar ist, ohne dass ich was davon wusste. Diese Mitarbeit im gemeinsamen Ziel, hier war es nur um Liebe zu zeigen. Im Vers 1 ist es ein Hohepriester, der bestimmt nicht für den Dienst geeignet war. Im Vers 22 sind es die Priester, die bauen. Also ich weiß nicht, warum die nicht die Schippe in die Hand nehmen sollen. Also das ist ganz heidnisches Denken, wenn man meint, ein Pfarrer, der durfte das nicht oder so. Gell? Das ist überhaupt kein Unterschied. Ruhig Kartoffeln schälen mal. Also. Obwohl beim Spüldienst, aber das war wegen Zeit, hat es nicht gereicht. Verstehen Sie, wo wir einfach wieder wissen, gehört alles dazu. Vers 9 ist der Bürgermeister, der Vorsteher des halben Bezirks von Jerusalem. Was ist das? Das ist so ein Abteilungsleiter im Rathaus gewesen. Gell? Im Vers 8 haben wir die Salbenbereiter. Das sind die Apotheker, Frau Lüdle. Und der Goldschmied, nicht? Der hat doch seine Hände kaputt gemacht, wenn ich dann wieder meine Diamante schleifen muss und hat er da an der Mauer geholfen. So was Wunderbares, wie in der Gemeinde Jesu alles zusammenkommt. Und da gibt es keine Standesunterschiede. Da ist weder Mann noch Frau, sagt der Paulus. Hoffentlich ist es so. Dass wir diese Bruderschaft leben können. Ich bin so glücklich, wie ich das in vielen Bereichen hier in der Gemeinde erlebe. Und diese große Liebe, die wir auch immer wieder bei den Diensten erleben. 32 sind noch die Goldschmiede und die Kaufleute. Händler, das klingt so Straßenhändler. Na, das sind die Kaufleute natürlich. Vers 22 haben wir die Töchter, oder wo sind die Töchter? Haben die gefunden? 12 haben wir die Töchter. Und seine Töchter. Wunderschön, wie die alle mitgemacht waren. Alle machten es freiwillig. Keiner musste. Ich habe so eine Angst vor der Zwangsverpflichtung. Es gibt ja einfach so auch, dass es so zu Herzen geht. Also da muss man der Ehre wert und jetzt, das kann man nicht fehlen. So. Doch, Sie können fehlen. Ich sage immer, tun Sie es auch zum Test, mal ein paar Mal am Opferbecken so vorbeizulaufen. Da sagen, ich schmeiße nicht rein, weil der hinter mir was denkt. Mache ich auch manchmal. Ich möchte nicht verpflichten, ich möchte überlegen, will das Gott, will nicht. Ich bin nicht für alles, was geopfert wird oder so. Kann man immer überlegen. Wo will Gott das? Ich will es verantwortlich tun, ich will es für ihn tun, ich will es freiwillig tun, nicht wegen dem Schein, dass die anderen denken, das sieht so komisch aus, die anderen denken nichts, sie sind so beschäftigt, ihr Sachen ganz heimlich reinzuwerfen. Genauso bei den Diensten, es denkt überhaupt niemand was. Und wenn jemand was denken würde, ist es falsch. Wir sollen dem Herrn dienen, wo wir uns gerufen wissen, und sonst sollen wir fröhlich Nein sagen. Das ist ganz wichtig, nicht gebunden. Vers 5, das sind die Leute von Tekoa. Das hat man immer gelesen. Neben dem Bau die Leute von Tekoa. Aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst von den... Ja, wo ist denn Tekoa? Da kam doch der Amos her. Oder nicht? Tekoa. Das Weib von Tekoa kommt mal beim David vor. Die Gnade erflehte von den Absalom. Tekoa war irgendein Dorf. Da sind Leute gelaufen, bloß... um mitzuhelfen. Dabei war es denen gar nicht ihre Sache. Es ist was Wunderschönes. Wenn wir diese Bruderschaft zeigen, über weite Distanzen hinweg. Das ist so der Gedanke, der uns auch bewegt bei unserem Hilfe für Brüdergeschäft, dass da Leute wissen sollen, die gar nichts von Stuttgart wissen. Und dann plötzlich, wir helfen ihnen in ihren schweren Aufgaben. Und wir stehen ihnen bei, wenn sie in Not sind. Weil wir mithelfen wollen, dass dort Reich Gottes gebaut wird. So wie die Leute von Tekoa gekommen sind. Ihre Vornehmen beugten, die haben gesagt, mein Hemd wird dreckig. Die Vornehmen. Und die haben gesagt, wir haben eine Sitzung. Sicher richtig. Und dann blieben sie weg. Sie haben auch nicht uniform gebaut. Das ist mir so wichtig. Ich habe doch gemerkt, dass viel mehr von ihnen auch beunruhigt sind über das, was man so immer über Parallelstrukturen heute oder so redet. Es hat es doch überhaupt noch nie gegeben, Reich Gottes, dass das alles auf Kommando war. Wir sind doch keine katholische Kirche, wo ein Papst ist und dann der Erzbischof und dann da unten, da müssen alle stramm stehen. In der evangelischen Kirche war es doch immer so, dass da waren Gruppen und Aktionen. Der CVM hat doch nie gefragt, ob er Jugendarbeit machen darf. Und die pietistischen Erweckungskreise, die haben doch nicht gefragt, ob sie es dürfen, sondern da waren Leute, die waren gerufen, die hatten kein theologisches Examen und kein Pfarramtsstempel, aber die haben doch Reich Gottes gebaut. Davon lebt doch die evangelische Kirche. Und da hat es doch überhaupt noch nie eine Struktur gegeben. Martin Luther war doch auch kein Papst. Sondern das hat doch sich alles entwickelt. Wilhelm Busch hat immer früher sagen können, die evangelische Kirche ist eine Blütenwiese. Und keine Pyramide. Bei der Pyramide ist oben eine Spitze und dann ist das ganz gerad. Und wenn da ein Stein rausragt, dann wird er abgehauen, der muss da reinpassen. Obwohl das heute auch nicht mehr so ist. Aber in der evangelischen Kirche, da gibt es die schönsten Blümchen, die Gänseblümchen und die Butterblümchen und die Glockenblümchen. Alles blüht da still vor sich hin. Ist wunderschön. Und das eine Ziel, was uns eint, ist Jesus, der Herr, vor dem wir stehen. Da war nichts Uniformes und nichts von Kommando und nichts von einer großen Hierarchie und Struktur und Befehlsapparat. Das ist ja so wunderbar, dass das alles funktioniert, weil sie alle auf den Herrn Jesus blicken und nach seinem Wort leben. Und das ist das Geheimnis des wirklichen geistlichen Lebens, wenn wir es so tun und so auch treiben. Wir lesen noch, na, das machen wir dann nächstes Mal weiter, hinten noch von dem Spott, das geht heute nicht mehr rein. Ich glaube, das hat genügt und hat uns jetzt ermutigt, auch das Gemeinsame zu sehen und zu entdecken.